Ich spreche heute mit einer Chefärztin und zwar Susan Jakin. Wir kennen uns viele Jahre, sie ist in meinem Freundeskreis und sie ist Chefärztin in der Unfallchirurgie in einem Kölner Klinikum, evangelisches Klinikum Weihertal. In der Unfallchirurgie sehr ungewöhnlich, dass eine Frau die Chefin ist. Woher diese Leidenschaft kommt, was sie tagtäglich erlebt, mit was für schlimmen Verletzungen Menschen ankommen, zum Teil auch interessante Verletzungen, werdet ihr gleich sehen, das besprechen wir. Wie viel da hängen bleibt auch natürlich an der Seele eines Arztes und vielleicht auch nicht. Wie ist das wirklich? Wie ist der Alltag, wenn du am OP-Tisch stehst und ein Leben retten musst? Ganz, ganz spannend. Ich habe sie schon ganz oft ausgequetscht, wenn wir was trinken gewesen sind und wenn wir abends rausgehen. Und jetzt gucken wir mal so richtig hinter die Schiebetür des OPs in die Seele einer Ärztin, die jeden Tag Verantwortung für das Leben anderer trägt. Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast M wie Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten. Susan ist bei mir.
Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr. Du warst schon öfter mal bei mir im Wohnzimmer und heute nehmen wir zum allerersten Mal eine Podcast-Folge zusammen auf, weil mich schon immer dein Beruf wahnsinnig interessiert, weil du was machst, was nur wenig Frauen machen. Du bist Chefärztin in einer Klinik und dann auch noch in der Unfallchirurgie und kommst gerade von einem Arbeitstag. Was hast du heute alles gemacht?
Ja, ich habe heute Morgen erstmal Visite gemacht, dann haben wir eine Besprechung gemacht und dann habe ich eine bisschen kompliziertere Schulteroperation hinter mich gebracht, eine Prothese eingebaut, habe mit der Geschäftsführung gesprochen und habe mich dann irgendwann aus der Klinik lösen können, um dann nochmal für dich mich zu duschen.
Was ich sofort bemerkt habe.
Ja, genau, und jetzt bin ich hier.
Schön. Wenn du so eine komplizierte OP hast, wie diese Schulter-OP, weißt du das schon am Tag vorher? Kannst du dich da irgendwie drauf vorbereiten?
Ja, ja. Ich bin zwar Chefärztin der Unfallchirurgie, aber wir machen natürlich auch geplante Operationen. Und das war jetzt heute Morgen eine Operation einer schon sehr voroperierten Schulter. Und da war das Gelenk inzwischen völlig zerstört und die Person brauchte ein neues Schultergelenk. Und das plant man natürlich. Das ist ja keine Notfallsituation, aber Unfallchirurgie bedeutet nicht nur, dass man akut 365 Tage, 24 Stunden für den Patienten da ist, sondern dass man eben auch geplant Operationen durchführt. Und in so einem Fall muss man sich wirklich Zeit nehmen und auch überlegen, was baue ich da ein, wie gehe ich vor? Und das ist manchmal in der Akutsituation anders.
Kennst du die Geschichte von diesem Patienten?
Ja.
Also du weißt, wie es dem geht, wie der psychisch ist, wie der drauf ist?
Klar, also gerade bei solchen Sachen, die jetzt über mehrere Jahre sich hinziehen und wo immer wieder Operationen stattgefunden haben, um ein Gelenk zu erhalten, das muss man wissen, das muss man vorher erfragen. Dazu gibt es eine Anamnese, dazu gibt es das Vorgespräch in der Sprechstunde. Und das ist auch ganz wichtig, um dann auch einzuschätzen, ob man die große Operation, die man dann macht, wenn man eben ein neues Gelenk einbaut, ob die überhaupt geeignet ist für den Patienten. Mhm. Weil das muss man schon vorher einschätzen, ob eben ein neues Schultergelenk auch die ideale Lösung dann für diesen Menschen ist.
Von einem normalen Arbeitstag, wie viele Stunden hat der?
Also offiziell 8,5. Gestern war ich 16 Stunden in der Klinik.
Das ist so irre. Das ist ja der Standard, dass Ärzte und Pfleger und Krankenschwestern, aber eben auch wirklich vor allem Ärzte, die auch operieren müssen, so viele Stunden arbeiten. Warum ist es so?
Naja, also es gibt solche und solche chirurgischen Fächer. Ich gehe jetzt mal von den chirurgischen Fächern aus. Es gibt die geplanten chirurgischen Fächer wie die Orthopädie. Da kannst du relativ gut abschätzen, wann du kommst und wann du gehst. Kann mal eine Stunde mehr sein, weil eine OP länger gedauert hat. Aber in der Unfallchirurgie und in den chirurgischen Bereichen wie Bauchchirurgie, da gibt es halt jederzeit die Möglichkeit, dass ein Notfall dazu kommt und dass die Operationen, die du eigentlich an dem Tag geplant hast, verschoben werden müssen, sich nach hinten verzögern und du eben den Notfall einschieben musst. Und das führt einfach dazu, dass dein Tag länger wird. Und du operierst ja nicht nur. Du musst ja auch Patienten in den Sprechstunden angucken. Du musst dokumentieren. Mhm. Dokumentation ist natürlich ein riesengroßer Teil inzwischen, weil wir so sind, wo wir sind, wie wir sind. Also es ist sicherlich sinnvoll, alles zu dokumentieren, aber es benötigt eben auch Zeit. Wir haben jetzt die digitalen Möglichkeiten, aber das macht es teilweise nicht schneller. Und dann musst du natürlich auch die Nachsorge machen. Also du musst dir die Patienten nach der Operation angucken. Du musst Patientengespräche führen, du musst Angehörigengespräche führen. Da gehört halt einfach unheimlich viel dazu. Und das ist in 8,5 Stunden oft nicht zu schaffen.
Ich habe mal so ein Zitat gelesen, ich glaube, ich finde es hier, wo auch eine Chirurgin gesagt hat, es gibt in der Chirurgie keine Softkarriere und ein geregeltes Privatleben ist für eine Chirurgin, für einen Chirurgen auch eigentlich nicht möglich. Eine OP dauert 5 Stunden oder länger als geplant und dann musst du es machen. Wer als Chirurg etwas werden will, muss nicht nur die Finger sich wund operieren, sondern auch viel Zeit und Fortbildung und Konferenzen investieren. Würdest du sagen, du kannst ein normales Privatleben führen?
Nein, das kann man nicht. Also vor allem, wenn man in dieser Position ist, wo man neben dem Operativen, neben der Bürokratie ein Team leitet, Oberärzte unter sich hat, die man führen muss, Assistenten, die man führen muss, mit der Pflege zusammenarbeitet, mit der Geschäftsführung regelmäßig Meetings hat, da kannst du kein normales Privatleben führen. Also das ist schon anstrengend für alle Freunde und Partner drumherum. Das ist unberechenbar und wenn es heißt, Susanne kommt zur Party um 7:30, dann wissen die meisten schon, ich bin eigentlich ein pünktlicher Mensch. Ich hasse es, wenn Menschen unpünktlich sind. Aber ich kann manchmal nicht pünktlich sein, weil ich nicht plötzlich aus dem OP rausrennen kann oder das nächste Patienten- oder Angehörigengespräch eben dann absage und sage, nee, ich gehe jetzt nach Hause und gehe auf eine Party, sondern ich schließe natürlich den Tag ab, damit die Arbeit abgeschlossen ist und die Patienten auch zufrieden sind, ja.
Deswegen sind so wahnsinnig wenige Frauen in der Unfallchirurgie, hast du mir gerade gesagt, und allen voran natürlich als Chefärztin. Ganz, ganz wenig, ich glaube nur 5-6% habe ich mal gelesen, weil du im Grunde genommen genau das, wie du es gerade beschrieben hast, ja nicht als Frau, die vielleicht eine Familie gegründet hat, das ist kaum zu schaffen. Ich weiß aber trotzdem, ich möchte es mal an der Stelle sagen, dass du ein sehr lebensfroher Mensch bist. Das heißt, wenn du auf die Party kommst, hat man immer das Gefühl, Susanne hat es verdient, die will jetzt richtig Gas geben. Und du bist wirklich ein sehr, sehr lustiger, unheimlich fröhlicher Mensch, der aber diese unfassbare Verantwortung tagtäglich hat über das Leben von anderen Menschen, was ich wirklich wahnsinnig beeindruckend finde. Lass mich da noch ein paar Fragen zu stellen. Also, prozentual, wie viele Stunden stehst du im OP am Körper eines anderen Menschen?
Am Tag?
Ja.
Ja, das ist echt so unterschiedlich. Also jetzt gestern stand ich von meinem Arbeitstag 90% am OP-Tisch. Wenn man den Arbeitstag mit 8,5 Stunden berechnet. Danach habe ich dann eben noch Bürokratie gemacht, dann ein Gespräch mit der Geschäftsführung, dann war ich mal kurz essen mit einem Freund und dann rief aber auch schon wieder die Klinik an, weil ich gestern auch Hintergrunddienst habe. Als Chefarzt bist du heutzutage auch verdonnert, Hintergrunddienste zu machen. Also musste ich wieder rein, weil es dann noch eine OP gab, so dass dann eben 0.15 Uhr war ich dann wieder zu Hause. Ja, und heute stand ich 50%. Das ist unterschiedlich. Ja, das kann man gar nicht so sagen, weil ich muss ja auch nicht alles operieren. Ja, also ich habe ja meine Oberärzte, die können ja auch einiges operieren. Und es ist so unterschiedlich. Und man sagt zwar immer, Chefärzte kümmern sich nur um Privatpatienten. Bei mir ist es nicht so. Ich operiere alle Menschen. Und vor allem operiert bei uns jeder das, was er am besten kann. Ja.
Und das, was kannst du am besten?
Also ich mag sehr viel. Ich bin noch so eine von diesen Multiplayern, aber mein Lieblingsding ist die Schulter. Also ich mache Prothesen, ich baue die Schultern, wenn sie gebrochen ist, wieder mit 1000 Stücken zusammen und mit einer Platte, mit einem Nagel. Ich mache Arthroskopien. Also die Schulter finde ich ein spannendes Gelenk, sehr kompliziert, vulnerabel, also verletzlich und finde ich ganz toll.
Ich hatte letztens einen Chirurgen aus der Charité in Berlin bei uns, der gesagt hat, dass so wahnsinnig viele Messerverletzungen, und zwar doppelt so viele wie im Jahr davor, tagtäglich ankommen. Berlin ist natürlich nochmal ein heißeres Pflaster. Absolut. Ich will auch gar nicht jetzt an der Stelle auf den gesellschaftlichen Aspekt gehen. Aber in eure Unfallchirurgie kommen Menschen, die haben einfach brutale Verletzungen. Was siehst du so in der Woche? Was sind so Verletzungen, die du siehst?
Also Messerverletzungen. Ich bin jetzt in so einem behüteteren Bezirk in Köln, Lindenthal. Da sehen wir nicht so viele Messerverletzungen. Natürlich in Berlin, klar. Wenn man jetzt Richtung Kölner Norden geht oder so, ist es hier auch vermehrt Schussverletzungen und auch Messerverletzungen. Aber das Spektrum ist breit. Es gibt sehr viele Haushaltsverletzungen, ja. Männer oder Frauen, die den Finger nochmal in den Mixer gehalten haben, der scharf war und der Finger abgetrennt wurde. Offene Brüche nach einem Fahrradunfall, Motorradunfall. Schussverletzungen haben wir selten, aber brauche ich auch ehrlich gesagt nicht, weil da musst du dann immer noch einen Bauchchirurgen mit dazu, den haben wir natürlich auch mit im Haus, aber dann brauchst du meistens noch einen Neurochirurgen und so weiter. Das sind dann auch immer eher komplexere Verletzungen, die dann bei uns in die Uniklinik gehen, direkt gehen von auch vom Rettungsdienst. Wir sehen ja eine alte Dame, die aus dem Bett stürzt und einen Beckenbruch hat, einen Handgelenksbruch und den Kopf aufgeschlagen und eine Hirnblutung. Diese Kombinationsverletzungen haben wir natürlich auch. Mhm. Und die sind manchmal, ich sag mal, dramatischer als so eine Stichwunde im Bauch. Ja, weil derjenige, klar, der muss auch so schnell wie möglich in eine OP und wenn innere Organe verletzt worden sind, dann muss das natürlich auch so schnell wie möglich behoben werden. Aber die Oma, die zwischen der Heizung und dem Sofa eingeklemmt seit 2 Tagen liegt und sich den Schenkelhals gebrochen hat, eine Hirnblutung und eine Milzruptur, das musst du erstmal herausfinden. Ja, und die ist natürlich auch bedroht. Ja, also für den Patienten, der kommt, ist jede Verletzung die schlimmste. Ja, eine kleine Stichwunde ist für denjenigen, der zu uns kommt, dramatisch und eine komplizierte Fraktur ist für den Patienten genauso dramatisch. Also die Patienten, die zu uns kommen, sind gerade noch mitten im Leben. Alles war gut, auf dem Weg zur Party, auf dem Weg zur Arbeit und plötzlich kommt es zu einem Ereignis und es ändert sich alles. Mhm. Ja, und das ist halt das, damit haben wir tagtäglich zu tun, das versuche ich auch immer unseren Assistenten, den Youngsters klarzumachen, dass wir da eine Wahnsinnsverantwortung haben, eben nicht nur zu erkennen, was der Patient für eine Verletzung hat, sondern auch dem Patienten ein gutes Gefühl zu geben, das kriegen wir hin, das wird alles gut, ja, und das ist total wichtig, gerade in der Eingangssituation.
Ja. Dieses Gefühl zu haben, ich bin jetzt bei jemand, der kann mir helfen. Ich kann die Verantwortung in die Hand eines Arztes geben, der sich wirklich mit seinem ganzen Wissen und seinem Herz damit beschäftigt. Das ist, glaube ich, wirklich ein Teil der Heilung. Also das würde ich sagen, aus eigener Erfahrung kann ich das so sagen. Und im Umgekehrten ist es ein ganz schlimmes Gefühl, wenn du genau das nicht vermittelt bekommst. Ne?
Das ist ganz wichtig, tatsächlich den jungen Leuten zu vermitteln, weil die haben für sich das Gefühl, oh, ich weiß gar nicht, was der hat. Und transportieren das 1:1 dem Menschen und können sich überhaupt gar nicht vorstellen, was es dann mit diesem Menschen macht. Und das ist so eins wesentlichen Dinge, die ich mal versuche am Anfang irgendwie klarzustellen. Egal was, du brauchst ein Pokerface. Du musst dich dann, und wenn dir die Beine zittern, du musst dem Menschen, der da liegt, ein gutes Gefühl geben. Ja, alles andere, da gibt's ja immer einen Hintergrund. Es gibt ja immer jemand, der was weiß. Das ist total wichtig. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man auch an OP-Tisch, sage ich immer.
Und ich glaube, das ist deine Persönlichkeit. Du bist ein Pokerface, du bist eine ausgesprochen gute Ärztin.
Ich bin Pokerface.
Du hast ein Pokerface. Ich möchte mal einmal erklären. Susan ist mir nämlich eigentlich vorgestellt worden als Beachvolleyballerin. In meinem Freundeskreis gibt es viele sehr gute Sportlerinnen. Unter anderem eine Beachvolleyballerin, eine Freundin von uns, die auch viele Male an Olympia teilgenommen hat. Und ihr beide habt früher zusammengespielt. Das heißt, du bist
natürlich gegeneinander.
Und sie hat immer ein bisschen Underdog, Schiss vor ihr.
Ich war Underdog und sie war natürlich die Große.
Ja, aber du hast natürlich eine ganz besondere Ausstrahlung, die du wahrscheinlich auch brauchst, wenn du so einen Job machen musst. Ist jetzt ein ganz banales Beispiel, aber ich führe es mal an, weil ich sitze vor dir und bin Fernsehmoderatorin viele Jahre und habe natürlich die ein oder andere Veranstaltung auch moderiert. Und runtergebrochen auf was total Banales als Aufgabe im Vergleich zu dem, was du zu leisten hast. Aber das habe ich für mich irgendwann mal rausgefunden, dass ich auch meinem Auftraggeber, egal ob ich jetzt in einem Autohaus stehe oder ich stehe bei einem Finanzunternehmen, die da irgendeinen Workshop haben oder so, ich habe mich vorbereitet und den Rest vermittel ich, dass ich Ahnung habe von dem, was ich mache. Das war immer schon die Hälfte des Erfolgs.
Ja, aber also, wenn ich das mal sagen darf, das, was du machst, könnte ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ne? Ab und zu morgens mache ich den Fernseher an, das passiert wirklich sehr selten, weil ich immer sehr knapp bin und dusche und dann abhaue. Aber das, was du machst, also das bewundere ich. Du bist sehr respektvoll, freundlich, immer zu allen Menschen. Ohne, und ich bin da sehr kritisch, ohne dass du den Leuten Honig um den Bart schmierst, wo man so denkt, also komm, also das nehme ich dir jetzt nicht ab. Ne? Und das finde ich total sensationell, dass du immer so eine Ausstrahlung hast, dass du dich total dafür interessierst, was derjenige macht, ne, was derjenige sagt und so weiter. Fröhlich. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz toll. Ne? Also das muss ich schon sagen. Deshalb, als du mich gefragt hast, ob ich das hier mache, habe ich gedacht, ja, mit dir mache ich das.
Schön. Also, ja. Ja, das ist auch ein großer Motivator in meinem Leben auf jeden Fall. Übrigens im Privatleben genauso wie im Berufsleben. Mich interessieren Menschen. Ich glaube, das ist mein größtes Interessengebiet und vielleicht über die Jahre auch sowas wie so ein klein bisschen, ja, Expertise ist es vielleicht sogar, aber einfach nur ich habe eine ganz gute Erfahrung mit Menschen, wie unterschiedlich sie sein können und dass man sich sehr wohl hüten sollte, schnell zu urteilen über anderer Leute Lebensweg, anderer Leute Blickwinkel auf bestimmte Themen. Das wünsche ich mir auch grundsätzlich gesellschaftlich mehr, dass wir realisieren und akzeptieren, dass Menschen sehr unterschiedliche Lebensrealitäten haben und aus dieser Situation anders entscheiden, andere Parteien wählen, andere Lebenswege führen und vielleicht gesund sind oder nicht gesund sind. Ja, das ist so ein bisschen mein Tenor.
Um das nochmal so auf mein Gebiet runterzubrechen, ich sage den Kollegen immer, wenn ein Patient kommt und dann sagt der Kollege, also ich sage die Assistenzärzte meistens dann, ach nee, es nervt mich, also der hat doch nichts und so weiter und so fort. Dann sage ich immer, der Patient hat recht. Mhm. Der Patient kommt hier hin, weil er ein Problem hat. Ja? Nehmt es ernst. Nehmt es ernst. Ihr wisst nicht, ihr könnt es nur, weil man irgendwie kein Draht, weil der Patient irgendwas triggert in einem. Man muss professionell sein. Man muss sich den Patienten anschauen, ganz neutral untersuchen und dann herausfinden, was ist eigentlich das Problem? Vielleicht gibt's kein Problem, aber auch das könnt ihr lösen, ja? Mhm. Und das ist total wichtig und das ist ganz schwer, aber das kannst du manchen Menschen nicht vermitteln. Dazu gehört vielleicht, und da hat auch jeder seine eigene Geschichte, der eine strampelt sich frei und findet aus warum auch immer eine Möglichkeit, so eine Toleranz und so eine Weitsicht auch zu haben und andere werden es nie schaffen. Mhm. Das kann man Menschen nicht beibringen.
Und das spürt man natürlich als Patient total, ne? Was ist da für, also die Kompetenz auf der einen Seite, aber was ist da für eine Persönlichkeit vor dir? Und wie wir es gerade schon gesagt haben, es ist halt ein sehr schönes Gefühl, wenn man vertraut darauf, dass derjenige oder diejenige das bestmöglich machen wird und Ahnung von dem hat. Gibt's was du als Ratschlag geben würdest für Menschen, die ins Krankenhaus kommen? Worauf sollte man achten? Was sollte man sagen?
Wichtig ist immer, dass man die wahre Geschichte erzählt, warum irgendwas passiert ist. Mhm. Ja, man muss wissen, wenn man als Notfall in ein Krankenhaus kommt, sind es immer die Jüngsten, die da vor einem sind. Ja, mhm. Die Unerfahrensten, die Jüngsten, damit auch noch nicht so viel Lebenserfahrung.
Ärzte,
mhm. Ja. In der Pflege sind unterschiedliche Leute, aber ich sag mal, die Ärzte sind meistens die Jüngsten. Es gibt ein klassisches Beispiel, da sagt dann jemand, der einen Mittelhandbruch hat, Boxer Fracture heißt es schon so im Medizinerjargon. Ich habe gegen eine Litfaßsäule geschlagen. Ja, mhm. Letztendlich war das aber doch ein Gesicht und Zähne und da ist eine kleine offene Stelle und wenn da eine kleine offene Stelle ist und die Faust mit dem Bruch war in einem Mund, dann hat es eine ganz andere Konsequenz. Ja, mhm. Weil dann ist es ein offener Bruch, kontaminiert mit Mundschleimhaut und das ist gefährlich. Ja, und es gibt eben immer so Sachen, wenn einem irgendwas in irgendeiner Öffnung des Körpers steckt, dann ist man da nicht draufgefallen, sondern man hat da dann so, ne?
Wie oft passiert es?
Das passiert oft.
Ja, mhm. Es gibt ja immer diese Geschichten, was weiß ich, ein gefrorenes Frettchen sonst wo gelandet und so weiter. Passiert das wirklich?
Der Hamster rutscht rein. Also es passiert und es ist in Köln besonders oft, aber... Aber das ist so. Und die Leute, auch da muss man tolerant sein. Ja. Ja. Ich war mal in London und da war ich auch noch ganz jung. Da hatte sich ein 70-Jähriger einen Vibrator hinten reingeschoben. Also, ich weiß nicht, ist das jugendfrei?
Ja, gut. Also. Können ja alle Sätze.
Ne? Und das war natürlich für uns alle so sehr lustig. Und ich dachte damals, ach du meine Güte. Und das Schlimmste für ihn war, dass seine Frau durfte es nicht erfahren. Ja. 70. Ne?
Also das ganze Ding war verschwunden, oder was?
Es war abgehauen.
Ach
ja?
Du je.
So. Ja, und die Frau war dabei und dann musste mir diese Frau aus diesem Zimmer, weil er immer so, ja, und es passieren so viele spannende und lustige Sachen. Wichtig ist immer, dass man die Wahrheit erfährt, wie irgendwas passiert ist. Der Arzt ist kein Polizist, ja. Also uns ist egal, dass jemand alkoholisiert irgendwo gegengefahren ist, aber es ist wichtig für uns, ja. Wir werden denjenigen nicht verpfeifen, ja. Aber wenn die Polizei kommt und eine Blutentnahme haben möchte, dann muss man gucken, wer das macht. Aber die Geschichten sind so unterschiedlich, dass man im Grunde keine globale, ich sag mal, Tipp oder Rat geben kann. Man muss geduldig sein.
Aber ich finde, es ist ein sehr guter Rat, dass man wirklich sich nochmal verinnerlicht. A, du rufst nicht bei der Polizei an und sagst, hier ist einer, der hat einen anderen geschlagen. Mhm. Oder noch viel schlimmere Dinge. Oder der ist betrunken gefahren. Du hast ein Arztgeheimnis. Und es ist sehr wertvoll, wenn man die wahre Geschichte erzählt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Rat. Was ist die schlimmste Verletzung, die du auf dem OP-Tisch gesehen hast?
Die schlimmste Verletzung. Das ist, also.
Oder die, die dich am meisten vielleicht berührt hat, traurig gemacht, fertig gemacht hat.
Ach, das gibt's alles gar nicht.
Nee?
Nee. Ja, pff, Naja, nee, eigentlich nicht, nee.
Also dann muss ich da mal nachhaken. Das heißt, ich würde meinen, dass das manchmal ganz schrecklich ist, wenn man vielleicht einen jungen Menschen sieht oder was auch immer und man sieht, der wird nie wieder gesund werden.
Ach so, naja, das habe ich ja nicht in dem Sinn. Also ich bastel ja alles wieder zusammen. Also bin ja zum Glück nicht in der Onkologie oder, also ich habe nicht mit Tumoren zu tun. Ich habe mit Unfällen zu tun. Unfälle sind für die Patienten natürlich dramatisch, ja. Aber für unsere Seite ist es das Ziel, diesen Menschen wieder gehfähig zu machen, diese Hand wieder funktionsfähig zu machen und so weiter. Für mich ist es inzwischen umso schöner, wie komplizierter, weil alles andere ist für mich langweilig. Mhm. Aber deshalb in der Unfallchirurgie, natürlich gibt es in der Unfallchirurgie Polytraumata, ja. Wir sind zwar auch ein Traumazentrum, aber wir sind direkt neben der Uniklinik. Das heißt, jemand, der mehrfach verletzt ist, ein Schädel-Hirn-Trauma hat mit Bewusstseinseintrübungen, multiple Verletzungen, da gibt's natürlich Dramen. Ich bin 11 Jahre Notarzt gefahren. Da habe ich Dramen gesehen. Ja, da habe ich wirklich Dramen gesehen. Da gibt's eine Geschichte, da war ich die erste Notärztin in einer Massenkarambolage an einem Novembertag, blauer Himmel, so wie heute hier. Da war ein Vater, wollte mit dem Kind hinten sitzend eigentlich die Autobahnabfahrt nehmen, hat aber im letzten Moment dann doch gedacht, nee, ich muss doch geradeaus fahren. Und da gab es so eine, ja, wie so eine Wand. Und dann ist er auf diese Wand gekommen und stand dann 90 Grad zur Fahrtrichtung. Mhm. Und alle Autos reingecrasht. Dieser Mensch war einfach nicht mehr zu retten, ja. Details erspare ich dir. Und Kind lag aber in dem Arm des Vaters. Das ist von hinten nach vorne geschleudert worden. Und das war ein dramatisches Bild. Das kann man sich wirklich... Und das ist sowas, das habe ich immer wieder, da muss ich immer mal wieder dran denken. Und das ist inzwischen auch schon lange her. Weil das war so eine Situation. Und dahinter waren auch ganz viel Schwerverletzte. Aber dann kam Feuerwehr, dann kam noch ein anderer Notarzt mit dem Hubschrauber und so weiter. Wir waren dann ganz viele Leute. Und zum Schluss saßen die Feuerwehrmänner, die dann natürlich auch schon alle sehr, sehr viel miterlebt haben, auf der Autobahnleitplanke. Das sah so aus wie dieses Bild in New York,
ja,
ne, aus den 20ern
mit
dem,
ja,
Kran. Und waren alle fertig. Mhm. Weil dieser Mensch, der nicht mehr zu retten war, der jung war und das Kind, was nur den Oberarm gebrochen hatte, lag in diesem Arm von diesem Vater. Das war ein Bild, das war verrückt, ne? Mhm. So.
Irgendwie ein Wunder innerhalb eines absoluten Schreckensszenarios.
Ja, ja, ja. Mhm.
Hast du manchmal dann das Gefühl, du würdest gerne nochmal wissen, wie geht's diesem Kind?
Ja, ja. Also früher, als ich noch ganz frisch Notarzt gefahren bin und jeden Fall mir aufgeschrieben habe und dann immer gedacht habe, ich muss wissen, ob ich da Gutes geleistet habe und so weiter, da habe ich doch immer noch nachgefragt. Aber irgendwann hast du so viele Fälle, mhm, und das ist für dich so ein Alltag und dann weißt du manchmal gar nicht, wenn du morgens angefangen hast um 7, abends um 19 Uhr, weißt du gar nicht, mit was du angefangen hast, welche Fälle, mhm, alle da waren, weil es einfach dann so durchgeht, ne? Aber ja, am Anfang habe ich das gemacht und dann irgendwann, ja, ist es einfach Routine.
Mhm. Ja. Ich glaube, die Routine ist ja auch wichtig, zum einen, weil jeder Handgriff sitzt, wie beim Autofahren, beim Fahrradfahren, du kannst dich auf dich verlassen, auf der anderen Seite kannst du mit diesen ganzen schweren Fällen, die ja dann da auch immer mal vor dir liegen, auch besser umgehen. Du hast ja damit auch gelernt, umzugehen, wahrscheinlich.
Ja, es hilft einem keiner. Man muss es selber schaffen. Aber ja, natürlich. Und du kannst es ja auch nur in einer Routine machen. Ansonsten, jetzt ist es so, dass ich sehr gerne und immer wieder möchte, bestelle ich mir auch Patienten ein, die komplizierter waren, um zu wissen, wie das Ergebnis, mhm, ist, ja. Weil das ja was ist, was ich dann sozusagen geschaffen habe. Im Notfall, als Notarzt bist du halt on demand für den einen Punkt und der Rest machen andere dann.
Ich stelle dir eine Frage, ich weiß nicht, ob du sie beantworten willst, aber ist dir mal ein Fehler unterlaufen, der dir noch nachhängt?
Ja.
Ja? Ist schon mal jemand gestorben dabei?
Nein, nein, nein. Nein.
Wie geht man damit um, dass man sozusagen Fehler macht? Jeder macht Fehler, jeder von uns, jeder, der zuhört. Bei dir ist es dann, im besten Falle ist es nur vielleicht ein Finger, der nicht mehr ganz so mobil bleibt, wie er vielleicht hätte sein können. Im Dramatischeren kann es was Schlimmeres sein.
Also, wenn jemand in der Unfallchirurgie sagt, er hat noch nie einen Fehler gemacht und eine falsche Entscheidung getroffen, dann stimmt was nicht. Ja, also du musst manchmal so schnell reagieren oder gehst manchmal an Grenzen, weil du Dinge noch nicht gemacht hast. Das wird natürlich, je älter man ist und erfahrener, immer weniger, mhm, ja. Aber trotzdem, und auch nur so kannst du dich weiterentwickeln. Und das ist nicht auf Kosten des Patienten, sondern das ist natürlich im Sinne der Medizin. Wie baut man irgendwas? Und natürlich hat man auch schon mal eine Entscheidung getroffen, wo man sagen würde, hätte man das besser so gemacht. Mhm. Es gibt im Grunde bei mir, aber diesen Fall werde ich dir jetzt nicht präsentieren, aber gibt es eine Sache, da ärgere ich mich einfach über mich selbst. Ja, würde mir so auch nie wieder passieren, Aber es ist dann manchmal die Konstellation, weil wir sind alle Menschen, ja. Und wir sind, würde ich sagen, alle sehr professionell. Und jeder hat auch so unterschiedliche Fähigkeiten und kann die auch entsprechend umsetzen. Aber es gibt einfach mal den Moment, wo du einfach nicht 150% da bist, weil das Telefon gleichzeitig läutet, weil du alleine bist, weil du da, also da gibt's tausend, ja, vielleicht hast du auch gerade eine Beziehung beendet, du hast Magenprobleme oder du hast vielleicht, weiß ich nicht. Also es gibt tausend Möglichkeiten, die jeder kennt, die einen Tag erschweren können. Und ich habe da eine Situation in den vielen Situationen, die ich schon hatte im Leben, da ärgere ich mich bis heute noch, weil das war in dem Moment, da war auch keiner, der gesagt hat, mach doch mal so.
Ja. Ne? Du musstest es alleine entscheiden.
Sondern ich habe was gesehen und habe es gemacht und dachte dann so, war das jetzt richtig? Mhm. Und im Nachhinein habe ich dann gesehen, und ich habe es auch gar nicht kontrolliert, im Nachhinein habe ich dann gesehen, es war falsch. Und hatte dann letztendlich keine große Konsequenz für den Menschen, aber für mich, die es liebt, die Dinge perfekt zu machen, war es ein Makel, wo ich immer so denke, ach, dass ich diesen Moment nicht nochmal einen Schritt zurückgegangen bin, gesagt habe, Moment mal, du siehst doch gerade, dass du an der falschen Stelle bist. Ne?
Ja.
Aber da kommen dann wirklich viele Faktoren zusammen, wo du dann auch mal eine Schwäche hast. Also hat man immer, jeden Tag hat jeder eine Schwäche, aber das darf natürlich nicht zu Ungunsten des Patienten passieren. Ja.
Kann, glaube ich, jeder Mensch nachvollziehen. Man möchte natürlich nicht selber in der Situation sein, aber ich muss dir sagen, so aus dem Mitgefühl, was ich jetzt für dich gerade empfinde, ist natürlich so, das liegt auf deiner Schulter, aber es ist natürlich menschlich und gehört einfach zu deiner Vita dazu, so wie es zu jeder anderen beruflichen Vita auch dazu gehört, dass man mal irgendwie, in meinem Fall ist es einen schlechten Vortrag gehalten. Ich weiß zum Beispiel, schön, ich bleibe im Banalen. Bei dir geht's um Leben und Tod.
Moment mal, dazu möchte ich nochmal was sagen. Banal und Leben und Tod. Ich mache diesen Job.
Ja.
Ich liebe es. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Aber ich bewundere alle anderen Leute. Ich kann so viele Sachen gar nicht. Ich finde es ganz schwer, die Dinge zu werten. Wenn jemand seinen Job super macht, ich freue mich über jede tolle Reinemacherfrau, ja? Das ist doch total egal. Hauptsache, jemand macht seinen Job gut und hat da Spaß.
Ich kann verstehen, was du sagst, schon alleine, weil es nutzt euch Ärzten ja auch nicht, wenn man jedes Handeln von euch so überbelastet mit Bedeutung sozusagen.
Hero,
ja?
No.
Nee, also dann könntest du auch wahrscheinlich gar nicht ganz normal einfach deinen Arbeitstag beginnen. Insofern hast du völlig recht. Bei mir war es mal, ich weiß auch schon ewig her, da habe ich auch eine Moderation gehabt für, ich glaube, auf einer Messe und habe einen solchen Blackout gehabt, dass ich nicht mal mehr wusste, warum bin ich hier. Also ich hatte wirklich einen kompletten Ausfall, ewig her, aber der hängt, ich könnte ihn immer noch genauso zitieren. Ich weiß noch, was ich anhatte und wie sich das angefühlt hat, nämlich ganz schrecklich, gehört dazu. Und dann lernt man genau aus diesen Situationen, so wie du das ja wahrscheinlich auch gemacht hast, aus den Situationen zieht man was raus und überlegt sich, wie gehe ich nächste Mal mit einer ähnlichen Situation um? Was könnte mein Tun sein, damit ich da besser rauskomme? Ne?
Ja, absolut, absolut.
Du hast mir mal erzählt, dass, ich glaube, da warst du noch nicht Chefärztin, aber schon Ärztin in leitender Funktion. Es gab einen anderen Mann, einen anderen Arzt in leitender Funktion, wo du geglaubt hast, dass es ein Lügner ist, so ein Scharlatan ist. Kannst du darüber reden?
Ich möchte es mal so zusammenfassen. Ich habe die Art und Weise nicht akzeptiert und habe das auch kundgetan vor den Entscheidern. Ich sag mal so. Und ich hätte auch dann den Arbeitsplatz verlassen, wäre woanders hingegangen, weil ich war auch da schon in einer leitenden Funktion, das ist viele, viele, viele Jahre her, aber nicht Chefärztin. Da war für mich die medizinische Versorgung nicht ideal, ich nenne es mal so. Und auch, da gab es noch so andere Dinge, es geht ja eben auch um ethisch-moralische Dinge, um Umgang mit dem Personal und so weiter. Und da habe ich für mich einfach eine Entscheidung getroffen und hätte das mit allen Konsequenzen getragen. Hat sich dann im Nachhinein für mich gar nicht so schlecht entwickelt. Mhm. Also eine Position zu haben mit allen möglichen Konsequenzen auch gegen mich. Ja.
Ich finde, das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil das kann man auch auf andere Bereiche beziehen. Wo ist, ich lästere über irgendeine Kollegin oder über einen Kollegen oder rede schlecht über die Person? Und wo ist, ich beweise jetzt hier gerade Zivilcourage, weil derjenige seinen Job nicht richtig macht? Was ja in eurem Fall natürlich gesundheitliche Konsequenzen haben kann, in anderen Bereichen Sicherheitskonsequenzen haben kann. Das finde ich, ist ein schmaler Grat, den können aber bestimmt viele nachvollziehen.
Ist ein schmaler Grat, vor allem in der Medizin, super schmal. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt einfach auch eigentlich das Spektrum abgeliefert, was ich jetzt habe und konnte das, glaube ich, ganz gut beurteilen. Und ich hätte so nicht weiterarbeiten wollen. Mhm. So. Und
dann, also ich kann mich erinnern, dass du mal das so geäußert hast, dass du das Gefühl hattest, das, was der da als Arzt macht, hat der nicht in der Form gelernt, wie er vorgibt, ne?
Nee, so kann man das nicht sagen. Also ich würde es einfach jetzt mal kurz machen. Es war nicht die Form, wie ich Medizin machen würde. Punkt.
Okay.
Mehr sage ich dazu nicht.
Ja? Ist auch ein ganz heikles Thema natürlich. Ja. Und man weiß das auch aus vielen Geschichten, die man so aus dem Fernsehen kennt, dass natürlich ein Arzt nicht einen anderen Arzt anpinkelt, um jetzt mal ganz weg von diesem Fall. Aber dass man natürlich als Patient, wenn man das Gefühl hat, man hat irgendeinen Fusch erlebt, dass du so sehr schwer haben wirst, dass ein anderer Arzt sagen wird, na, da haben sie aber wirklich recht, das ist ja ganz falsch gelaufen. Was man bei Handwerkern ja öfter mal hat, ne, so vom wegen, ja, wer hat ihnen denn hier das verlegt? Bei Ärzten macht man das nicht?
Ja.
Oder doch?
Kann man auch so nicht sagen. Also es gibt doch eine Gutachterkommission. In den Gutachterkommissionen sitzen Ärzte, die dann das beurteilen, was ein Patient anmahnt. Und da gibt es schon knallharte Gutachter, die da ihren Senf abgeben und mehr oder weniger berechtigt. Doch, das gibt es schon. Aber du wirst natürlich nicht, ich sag mal so, es gibt immer mehrere Wege zum Ziel. Mein Lieblingsbeispiel, Kartoffelbrei, fragt 10 Köche. Jeder macht's anders. Mhm. Was ist jetzt richtig?
Genau,
ne?
Ja.
Und das ist in der Medizin wirklich nicht immer ein Weg. Deshalb ist es ganz schwer zu beurteilen, weil auch da fehlt dir die andere Seite, um zu wissen, wie ist derjenige denn dahin gekommen, dass er das so macht. Ja. Und ich kann nur sagen, früher dachte ich auch immer so, guck mal das Bild, wie schlimm, wie haben die das in dem Krankenhaus versorgt? Aber inzwischen sehe ich einfach auch durch Kollegen, die ich selber eingestellt habe und so weiter und so fort, es ist eben auch nicht immer als so einfach lösbar. Punkt.
Ja,
und deshalb kann man nicht Dinge nicht einfach so verurteilen.
Und ich glaube, es ist wirklich auch was ganz, ganz Ratsames, wenn man sich in die Hand eines Arztes begibt oder in die OP begibt, dass man darauf vertraut, dass derjenige oder diejenige das bestmöglich macht, so wie ich das auch bei anderen Menschen, die irgendwie in meinem Haus irgendwas machen oder so. Und ich bin auch kein klagefreudiger Mensch und lasse erstmal die Leute ihr Ding machen. Und ich glaube, das muss man Ärzten auch zugestehen. Und dass es mehrere Wege gibt, um jemanden zu heilen oder zu operieren, ist sicherlich
ja,
auch.
Ja, es gibt Leitlinien, es gibt ganz klare Vorgaben und es gibt ganz klare Dinge, die man einhalten muss. Mhm. Punkt. Und aber es gibt, um irgendwo hinzukommen, trotzdem Möglichkeiten. Du kannst eine Platte nehmen, du kannst einen Nagel nehmen, du kannst nur Drähte nehmen, du kannst und so weiter. Mhm. Ja, es gibt eben unterschiedliche Tools, mit denen du irgendwas, zum Beispiel, ich bin jetzt wieder bei mir in der Unfallchirurgie, irgendwas zusammenbauen kannst. Ja, und man glaubt manchmal gar nicht, mit was andere Erfolg haben, mhm, was in meiner Hand nicht funktionieren würde. Mhm. Ne? Deswegen muss da auch jeder für sich was entwickeln, was er am besten kann oder mit welchen Materialien, also Gerätschaften er das Ziel erreicht.
Wenn ich mir jetzt mal vorstellen, ich habe immer schon gesagt, ich würde wahnsinnig gerne mal mit in einen OP kommen. Ich gucke ja zum Beispiel auch gerne von Zokos, von diesem Gerichtsmediziner, den Instagram-Account an und der schneidet ja die Leichen auf. Ne? Ganz viele Menschen können sich nicht gut angucken. Mhm. Ich schon. Ich finde das wahnsinnig interessant, wie die Muskeln.
Aber bei mir blutet es noch. Ja, da nicht mehr.
Ja, okay. Na gut, dann nehme ich vielleicht einen Schnaps vorher. Ja? Aber wie muss man sich das vorstellen? Sieh mal, du hast so eine OP, die mehrere Stunden geht. Hast du dann da ein paar Snacks? Mach dir da Musik an?
Nein. Also Snacks, das geht gar nicht. Ne? Das muss ja alles hygienisch da bleiben. Wenn dir da ein Keks in die Wunde krümelt, ist auch nicht so lustig. Also nee, gibt's nicht. Also wenn eine OP mal 8 Stunden dauert, dann trittst du mal ab und gehst auf Toilette und trinkst mal was. Ne? Mhm. Und vielleicht beißt du auch noch einen Riegel ein. Aber das, also ich kenne das nicht. Ich muss durch. Also du bist danach dann zwar völlig fertig, aber also wenn sowas mal wirklich so lang dauert, dann machst du durch, weil du willst dein Ziel erreichen. Musik, ja. Wir haben jetzt gerade immer nur einen Sender, der funktioniert. Das ist ein bisschen schwierig, aber manche stellen eine Box auf. Na klar, also wenn du ein gutes Team hast und nicht dann dazu auch noch nebenbei sehr viel erzählt oder geredet wird, dann kann man sich auch Musik anmachen. Das finde ich eigentlich auch manchmal ganz angenehm. Ist man ja auch nicht jeden Tag in Laune zu, aber ja. Und ansonsten ist es immer sehr lustig, heiter.
Das wollte ich gerade fragen. Bei deiner Schulter-OP, von der du erzählt hast, wie viele Leute waren da im OP neben dem Patienten?
Der Anästhesist, die Anästhesiepflege. Dann habe ich 2 Assistenten, die OP-Schwester. Und der Springer. Der Springer ist immer die OP-Pflege, die der sterilen OP-Schwester oder Pfleger eben die Dinge anreicht. Ja, also während der OP braucht man, weiß ich, Fäden, Schrauben. Heutzutage ist jede Schraube, jede Platte einzeln eingepackt. Das wird alles während der OP frisch aufgemacht. Und das ist der Springer, genau. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mhm. Ja. Spannend. Und wenn du sagst, es ist ganz lustig und ganz heiter, was erzählt ihr euch?
Ja, wir erzählen uns manchmal Dinge, aber es geht natürlich, also heute, das war so eine steife Schulter, das war so verklebt alles. Da ist man dann schon mal am Fluchen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, mit Meißel irgendwie das nicht richtig abkriegt oder dass man sich überhaupt jetzt an erster Stelle so einen schwierigen Punkt oder selber zugeordnet hat. Und dann steht der Assistent da, ist noch im Halbschlaf und hält den Haken nicht. Dann ist man da oder man unterhält sich oder die Anästhesisten haben ja immer Zeit. Wenn die den Patienten in Narkose verbracht haben, haben die eigentlich nichts mehr zu tun. Ich sehe jetzt schon die Kritik der Anästhesie. Nein, das meine ich natürlich nicht, liebe Anästhesisten, so. Aber es ist so, fangen die da plötzlich immer irgendwelche Gespräche an. Also das ist dann auch so. Dann foppen wir immer von der anderen Seite. Wir sehen ja dann die meistens nicht, weil es immer das grüne Tuch, also die Wand sozusagen. Mhm. Ja, ach, es geht schon lustig her. Wir haben da echt ein tolles Team. Also das ist irgendwie eigentlich immer eine Freude, da mit allen zu arbeiten. Und dann habe ich ja vorhin erzählt, mit Kollagenpulver angefangen. Und das habe ich leider auch im OP gestern erzählt. Und da musste ich mir heute so einiges anhören, ob ich denn schon mein Kollagenpulver genommen hätte und so weiter. Und man sieht es auch schon, ich bin schon total straff. Naja, also es ist schon irgendwie so ganz lustig. Grundsätzlich gilt allerdings im OP die Hygieneregel, so wenig wie möglich zu reden. Mhm. Je länger eine OP dauert, dann fangen natürlich Leute an zu reden. Aber es ist schon so, es zeigen auch Studien, dass wenn zu viele Leute rein und rauslaufen und zu viele Leute reden, dann steigt die Infektionsgefahr für den Patienten.
Interessant. Deshalb
ist das eine Regel, die, aber trotzdem, wir sind Menschen, natürlich quatschen wir mal.
Wie viele romantische Beziehungen gibt es so? Also ich meine, die Arztserien sind so wahnsinnig beliebt.
Hör zu, Marlene, ich bin ja eine alte Frau. Aber ich glaube, bei den Jungen geht's ganz schön ab.
Ja. Ne?
Ich, da bin ich aber leider nicht mehr so involviert. Ich kann nur sagen, früher war ich da auch aktiver. Und da ist man auch manchmal überrascht, wer sich so an einen rantraut, wo ich mal so denke, aber da passiert natürlich einiges, ja, und vor allem in den Diensten, ja, in den Nachtdiensten. Dann kluckt man da zusammen, trifft sich draußen, wenn Leute rauchen und nicht rauchen, die treffen sich dann da alle und ja, es ist doch romantisch, wenn du nachts in deinem Kasak da stehst und irgendwie zusammenarbeitest. Natürlich passieren da Dinge. Ich muss allerdings sagen, ich hatte in meiner Laufbahn nur im Studium einen Freund, der eben Mediziner war und danach immer Leute, die eben nicht Mediziner waren. Und ich glaube, das bereichert einen, weil Mediziner untereinander auch ein bisschen langweilig sind, finde ich. Wir brauchen andere Menschen, die uns Input geben, die uns auch vielleicht teilweise eine Seele geben, die uns auch mal anstoßen und sagen, hör mal zu. Manchmal ist man schon so sehr in seiner Welt und auch mein Ton ist manchmal, wenn ich nach Hause komme, natürlich sehr, ich sag mal.
Bestimmt.
Bestimmt, ja. Bestimmt kann man sagen. Dann muss man dann auch mal wieder runterkommen und sagen, okay. Ja.
Dann brauchst du einen Partner, eine Partnerin, die einem dann deutlich macht, so jetzt bist du hier wieder zu Hause. Ne? Und aber auf der anderen Seite auch Verständnis wahrscheinlich mitbringt. Ne? Wenn du da eine ganze Mannschaft führst als Frau, ich möchte mal sagen, dass das sehr ungewöhnlich ist in der Unfallchirurgie, als Frau den Chefarztposten zu haben. Ich hatte in einem Artikel von 2021 oder 22 gab es irgendwie 5,5 Pi mal Daumen Prozent an Frauen in diesem Posten. Alle
in
anderen
der Unfallchirurgie?
In der Unfallchirurgie als Chefarzt. Mhm. Das heißt, die anderen 95 sind Männer. Das ist so der Usus. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, woran das liegt, weil du natürlich nicht sagen kannst, wann du nach Hause kommst. Und wenn Mütter diesen Job machen wollen, wird es sehr schwierig. Gibt es, aber wird sehr schwierig.
Es gibt, ich kenne eine Frau, die hat 5 Kinder.
Ja?
Die hat 5 Kinder. Da ist, glaube ich, ein Zwillingspaar dabei. Die hat sie alle selber geboren. Ja, und die ist auch Chefin der Unfallchirurgie. Die hat allerdings einen Mann. Mhm. Da ist der Rollentausch. Soweit ich weiß, hat der einfach, die war die ganze Zeit zu Hause, ne? So. Also, es ist
mega,
möglich,
toll.
Es ist möglich. Und es verlangt allen viel ab, den Kindern, dem Mann, der Umgebung, vor allem auch den Kindern, glaube ich, weil es ist schon die Mutter, die in die Richtung Unfallchirurgie geht, das ist Wahnsinn. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ich glaube, die Unfallchirurgie ist nicht nur eine Männerdomäne, weil Frauen Kinder kriegen und sich um die Kinder dann primär erstmal kümmern, sondern es hat eine alte Tradition. Ja, und es ist körperlich, es ist technisch. Du musst mathematisches Verständnis haben, du musst ein dreidimensionales Verständnis haben und so weiter. Und es wird ja Frauen erstmal abgesprochen, ja. Mhm. Und bei mir war das so, ich habe das immer schon geliebt, ja. Und ich habe das hat sich einfach bei mir so ergeben. Und für mich war das immer irgendwie klar, obwohl ich gar nicht ganz genau wusste, was das irgendwie war. Und ich war immer sportlich, ich habe dann auch immer mich selber verarztet und so, als ich klein war. Aber dieses Technische wird den Frauen erstmal abgesprochen und deshalb ist es auch unter anderem. Mhm. Ich habe jetzt in meinem Team, jetzt demnächst kommt wieder eine Oberärztin, die war bei mir mal Assistenzärztin, dann hat sie nach 4 Jahren gewechselt, ist jetzt Oberärztin geworden und die kommt jetzt wieder zu mir. Ja, und ich habe 2 Assistenzärztinnen und ich muss dir sagen, die sind technisch und auch vom Gefühl, vom Gespür her manchmal schneller am richtigen Punkt als die männlichen Kollegen. Aber denen wird es nicht zugetraut primär. Und Wenn man die Chefarztstrukturen sieht und auch die unfallchirurgischen Strukturen in Deutschland, dann sind es immer Chefärzte und Oberärzte. Ganz
die
wenige
beurteilen
Frauen
sollen, ob die Frau, ob man der das zutrauen kann oder nicht. Und das ist das, Was ich in meinem Job übrigens auch habe, dass ich ganz oft Redaktionsleiter, Chefredakteure einfach nicht vorstellen können, dass die Kollegin, die auch schon seit 20 Jahren dabei ist, in dieser, sagen wir mal, schnellen Situation die richtige Entscheidung trifft. Und das ist auch was ich immer ganz doll verteidige in meinem Bereich. Natürlich traut es ihr zu. Wir gucken aus einem anderen Blickwinkel auf die gleiche Situation. Ich finde zum Beispiel das Thema interessant. Mein männlicher Kollege, Chefredakteur, findet das nicht so interessant. Der findet aber ein anderes Thema interessant, was mich nun mal gar nicht interessiert. Mhm. Deswegen ist es halt schön, wenn es einigermaßen ausgeglichen ist, weil dann haben alle was davon. Aber solange, so wie du es beschreibst, die Tradition eben so ist, dass Chefärzte eigentlich Männer sind, wird es Frauen, nehme ich mal schwer an, sehr schwer gemacht.
Ja, auf alle Fälle. Aber wenn man ehrlich ist, sind Frauen untereinander auch sehr kritisch miteinander.
Ja, das stimmt.
Ne? Das nervt mich immer. Auf dem Orthopäden-Unfallchirurgen-Kongress in Berlin, ja, das ist einmal im Jahr ein großes Treffen. 4.000 Leute, 4.500 Leute. Da sind, ich würde mal sagen, 95%, vielleicht inzwischen 90% Männer. Mhm. Wirklich. Wenn dann Frauen da sind, die auch was erreicht haben, sind die extrem kritisch miteinander. Also dieses Supporten untereinander funktioniert, finde ich. Ich weiß nicht, ob das nur bei uns in der Unfallchirurgie ist. Es gibt zwar eine Chirurginnenvereinigung und so weiter, aber in der Unfallchirurgie habe ich so das Gefühl, es hakt noch total. Ja?
Ja.
Es hakt total. Und das erlebe ich auch im Privaten manchmal, dass Frauen untereinander so kritisch miteinander sind, das sind Männer miteinander nicht. Die sind so...
Das stimmt.
Ja. Gibst dem eine Aufgabe, der verhaut sie, dann sagst du, sag mal, was soll denn das? Der kriegt aber nochmal eine Aufgabe. Mhm. Bei Frauen ist es dann, das mache ich dann lieber mit dem und dem. Ja, So habe ich das erfahren. Also ich versuche, das zu ändern, für mich ist es egal. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die ihren Job gut machen. Mhm. Ja, und das ist mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Aber ich versuche natürlich auch den Frauen diesen Mut zu geben, zu sagen, das kann ich auch. Mhm. Ich kann bohren, messen, schrauben. Ich kann hämmern und ich kann mit einem Meißel auch so eine Exostose abtragen. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem.
Was ist eine Exostose?
Also es ist so ein Knochenvorsprung.
Ja, das stimmt so. Also ich muss sagen, in meinem ganz persönlichen beruflichen Werdegang kann ich es für mich nicht bestätigen. Ich habe ganz tollen Support bekommen als junge Frau von anderen Frauen und ich kann das heutzutage auch sehr gut weitergeben und habe so ein ganz kollegiales, also auch wir Frauen beim Frühstücksfernsehen sind wirklich sehr supportive miteinander und nicht stutenbissig, ob wir jetzt die Frauen, die vor der Kamera sind oder hinter der Kamera. Vielleicht ist es in anderen Berufen auch so. Vielleicht, Susan, vielleicht auch, weil wenn man so weit gekommen ist, wie du in der Unfallchirurgie einen leitenden Posten hat, ist man dann besonders erpicht darauf, dass man die Anerkennung von Männern bekommt?
Nee, also ich glaube nicht.
Gut,
also
beruhigt mich.
Nein. Also mir geht es immer um die Sache und wenn mich jemand kritisiert und das berechtigt ist, ist es mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Nee.
Nochmal zurück zu dem, was du gerade beschrieben hast. Du kommst von einem Arbeitstag und musst erstmal deinen Tonfall wieder ändern und merken, jetzt bin ich privat, ich kann jetzt relaxen und ich weiß, du bist nicht nur ein wahnsinnig sportlicher Mensch, sondern auch kulturell total interessiert, immer umtriebig, gibt es eine schöne Ausstellung in Köln, dann ist Susan auf jeden Fall da. Wie würdest du sagen, gelingt dir dein Privatleben dann doch irgendwie schön zu gestalten neben deinem Job?
Ich bin ein schlechtes Beispiel für alle, weil ich sagt mir meine Umgebung, dass ich so viel Energie habe, das kann kein anderer. Ich habe die Freude an der Arbeit, ich habe die Freude am Leben, Ich habe die Freude an den Menschen. Ich habe so ein tolles Umfeld. Das ist so mein Glück. Ja, ich habe so tolle Menschen. Wir waren ja auch mal unterwegs hier bei dem grünen Gürtel Rosen. Ne, sind wir ja alle irgendwie zu sozusagen. Ich glaube, ich liebe Menschen. Ich entdecke gerne neue Dinge. Ich interessiere mich für Kunst, für Musik. Und ich habe auch aber Menschen in meinem Umfeld, die mir das alles geben, die mir auch Input geben und die mir die Möglichkeit geben, auch mal damit hinzukommen und damit hinzukommen. Ich habe einfach Spaß daran, Neues zu entdecken. Und da versuche ich dann auch immer, alle mitzureißen. Ja, und ich bin, glaube ich, wirklich so ein, weiß ich nicht, also ich habe irgendwie wirklich viel Energie. Die geht mir manchmal auch aus ein bisschen, vor allem, wenn ich mich über Dinge ärgere, wo ich so denke, über unnütze Dinge. Ja. Und jeder hat ja auch, kennst du wahrscheinlich auch, mal Tiefschläge privat oder dann passieren Dinge im Leben, wo du denkst, man wird krank, es gibt es alles, ja. Aber trotzdem liebe ich es, weiterzumachen, immer weiterzumachen, ja. Und so bin ich auch, ich wollte nie Chefärztin werden, aber ich bin irgendwie reingestolpert, ja. Mein alter Chef hat aufgehört, dann kam ein anderer, dann kam noch einer und plötzlich hieß es, Frau Jakin, möchten Sie?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich mache das eigentlich schon die ganze Zeit so unterschwellig, also kann ich es auch komplett machen. Und dann war ich plötzlich Chefärztin. Und trotzdem ist es wichtig, den Ausgleich zu haben. Und dadurch, dass ich viel, viel Sport gemacht habe, habe ich, glaube ich, erstens die körperliche Konstitution, die Energie. Und das muss ich jetzt auch wieder machen. Habe jetzt schon so einen leichten Speckgürtel angesetzt, den muss ich wieder abbauen.
Man das sieht macht ihn nicht.
Naja, Moment. Du guckst auf mein Knie. Nein. Also ich bin vielleicht so ein Ausnahmebeispiel dafür, dass man neben diesem Job einfach noch ganz viele andere Dinge macht. Ich reise sehr viel und für mich ist es kein Problem und für andere ist es Stress, in die Bahn zu steigen und wie du jetzt du bist ja auch viel unterwegs, aber dann nach Berlin zu fahren oder so oder in den Flieger zu steigen und dann mal eben ein Wochenende irgendwo am Strand zu sein und Freunde zu besuchen und so weiter. Also das ist für mich kein Stress. Wenn ich am Flughafen bin ich schon so tief und entspannt, klappe das Laptop auf und arbeite.
Ja, kann ich nachfühlen.
Also viele meiner Leute, die ich sonst so kenne, die sagen, ich würde mich jetzt erstmal hinlegen und die Beine hochlegen.
Ich glaube, es gibt diese unterschiedlichen Typen. Ne? Es gibt diese unterschiedlichen Menschen. Ich habe in meinem Familienumfeld auch jemand, die auch eigentlich super sportlich ist, aber die sich nur entspannen kann, wenn sie auf der Couch liegt. Ja,
ja.
Und so, man muss,
ist auch in Ordnung.
Ist auch in Ordnung, genau. Man muss einfach seine Version finden. Ich finde, was du eben gesagt hast, eine Sache sehr, sehr schön. Du hast diesen großen Freundeskreis. Wir haben viele gemeinsame Freunde und es akzeptiert jeder, dass du manchmal 3 Stunden später kommst. Das nimmt dir niemand übel, weil man gehen deine Freunde sehr tolerant natürlich mit dir um, weil man auch weiß, was du leistest in deinem Job und das ist was Schönes. Also wenn man einen Freundeskreis hat, der akzeptiert, da ist jemand, der hat eine tolle Karriere, der macht seinen Job, der macht den Job wahnsinnig gerne und arbeitet vielleicht ein paar Stunden mehr als andere, aber ist doch schön, jetzt ist er da. Das muss so der Blickwinkel auf Freunde sein, ne? Wenn du immer zählst und ja, und hier ist den Geburtstag hat sie abgesagt und so, das macht's dann sehr schwer, finde ich.
Ja, kenne ich aber gar nicht solche Leute.
Nee, ich auch nicht, auch nicht. Mein Freundeskreis ist auch bevölkert von Leuten, die sehr, sehr liebevoll, zugewandt und tolerant sind.
Ja, und man ist natürlich, ich bin jetzt kein einfacher Mensch, ne? Also ich bin dann auch manchmal einfach autistisch, wenn ich irgendwo bin. Ja, dann muss ich mich auch gar nicht unterhalten. Ja, das kann ich auch. Und dann bin ich einfach auch so, und das muss man auch ertragen können. Aber vom Prinzip her ist der Antrieb immer, was gibt's Neues? Was gibt's noch? Und genauso ist es halt auch in der Medizin. Mich interessiert das, was der Patient jetzt gerade da dann doch hat, ne? Wo andere schon wieder sagen, oh nee, die schon wieder. Da sag ich, nee, aber irgendwas passt, stimmt gerade nicht. Und dann kommt der kleine Assistenzarzt und sagt, oh, die Jakin hatte wieder recht. Ja, aber das ist was man entwickeln, das kann man entwickeln, ne? Da braucht man aber auch eine Freude zu.
Eine letzte Frage in Richtung Mann-Frau. Ist es für männliche Kollegen schwierig, eine Ansage von dir als Frau zu bekommen? Würdest du das sagen?
Lustigerweise inzwischen nicht, aber es gibt natürlich gibt's das. Und ich schätze auch jeden Mann, der zu mir in die Abteilung kommt und mich als Chefärztin akzeptiert, weil er es anders kennengelernt hat. Mhm. Ja, also alle, die vorher woanders waren, kennen nur die männliche Art und Weise des Umgangs in der Unfallchirurgie. Ich schätze das, dass ein Mann sich entscheidet, bei mir Oberarzt zu sein oder Assistenzarzt, weil man als Frau Dinge dann tatsächlich doch auch manchmal anders macht, ja, was vielleicht manche Männer auch nervt, ne? Ja, aber es gibt natürlich auch immer mal auch Patienten, ne? Da stehst du daneben, dann guckt der Patient den Pfleger an und spricht den Pfleger als Arzt. Das gibt's natürlich. Das gab's früher ganz viel, ja. Als kleine Assistenzärztin war ich auch irgendwie, sah ich genauso aus wie jetzt, aber trotzdem hatte ich natürlich noch einen anderen Habitus und ne, so. Aber das gibt's aber jetzt manchmal auch noch, weil der Mann ist der Arzt, ja. Da muss man drüber stehen. Und das ist völlig menschlich auch. Und das darf man auch nicht ernst nehmen.
Und weißt du was, das finde ich sehr schön, dass du das sagst, dass es menschlich ist. Und ich finde, wir müssen uns alle da abholen, wo wir sind. Und wenn wir noch so sozialisiert sind, dass der Chef der Mann ist und man sich jetzt dann umgewöhnt und jetzt ist es eine Frau, dann ist es auch okay, wenn das ein bisschen braucht. Und wenn du als Chefin sozusagen diese Toleranz aufbringst, dass vielleicht der etwas jüngere oder vielleicht sogar ältere Oberarzt aber deine Ansagen annehmen muss, dass da ein Verständnis zu haben, dass er damit vielleicht am Anfang ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten hat, das hilft uns allen, wenn wir so miteinander umgehen.
Ja, auf alle Fälle.
Unser Gesundheitssystem hat viele Tücken, viele Besonderheiten, die nerven. Du hast es am Anfang angesprochen, wie viele Stunden du manchmal am Tag arbeiten musst. Du hast auch angedeutet, dass es so viel Bürokratie gibt, die du heute als Arztmenschen mit einer eigenen Praxis, die sagen das ja, dass es irrwitzig ist, wie viele Stunden sie für Bürokratie brauchen. Wenn du jetzt im Gesundheitsministerium einen Wunsch platzieren könntest, was wäre das?
Einen?
Kannst, oder such dir aus. Oh. Du kannst auch drei haben.
Okay, drei. Das erste wäre, die Pflege aufzuwerten. Also wirklich der Pflege mehr zu bezahlen und auch diesen Beruf aufzuwerten. Wir brauchen die Pflege.
Ja.
Jede Sekunde. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Der Patient braucht die Pflege. Wir Ärzte brauchen die Pflege. Das ist eigentlich ein toller Beruf. Mhm. Der wird aber in Deutschland einfach nicht, ja, gehuldigt. Ja. Da müsste man investieren. Und die Krankenhäuser sind Wirtschaftsunternehmen, ja. Und die Versorgung eines Patienten darf nicht in der Zeit, in dem Sinn, also wir haben ja heutzutage diese DRGs, limitiert sein. Das heißt, wir werden immer älter, die Demografie, ne, das ist ein Kessel nach oben offen. Wir haben immer mehr alte Leute, die noch zu Hause leben, die irgendwie zurechtkommen. Die brauchen aber, wenn sie auf ein Handgelenk fallen, länger als ein junger Patient oder ein 30-Jähriger, der eine Frau hat, die sich um ihn kümmern kann. Ein alter Mensch braucht länger. Aber der alte Mensch darf genauso kurz nur im Krankenhaus sein wie ein junger Mensch. Das funktioniert nicht. Ja? Die Operation mag dieselbe sein, aber der alte Mensch kommt damit erstmal nicht zurecht. Und das sind so Sachen, natürlich sind wir keine Pflegestationen, aber wir müssen die Wunden kontrollieren, wir müssen das Medizinische machen und so weiter. Und der Patient braucht länger. Früher bist du 14 Tage mit dem Handgelenk im Krankenhaus geblieben. Heutzutage musst du eigentlich fast ambulant operiert werden. Das sind so Sachen, solange die Krankenhäuser Wirtschaftsunternehmen sind, wird die Versorgung, glaube ich, immer schlechter. Weil auch die Ärzte, viele Ärzte darauf keine Lust mehr haben. Ja, also du hast keine Zeit, du kannst dich nicht kümmern. Das, was ich veranstalte bei mir in der Abteilung, jeder, der da neu dazukommt, sagt, ihr bestellt die Patienten nochmal ein und guckt euch das Ergebnis an. Das hat uns nie interessiert. Natürlich mache ich das. Ja. Ich will doch mich auch verbessern oder ich will auch sehen, dass es dem Patienten gut geht. Aber das ist überhaupt nicht gefragt. Ja, da wünschte ich mir eine andere Reform als die, vor der wir gerade stehen.
Sehr, sehr wichtige Herangehensweise. Total nachvollziehbar und so müsste es eigentlich sein. Ach, es gibt noch so viele Sachen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Ein nächstes Mal, du musst unbedingt nochmal kommen, ein nächstes Mal gucken wir nochmal auf deine Karriere, die nämlich mit einem normalen Abitur, nicht etwa mit einem 1,0er Abitur begonnen hat und auch ein Medizinertest, der auch nicht jetzt überragend war und trotzdem bist du eine überragende Ärztin geworden. Das wäre auch was man reformieren müsste, oder Susa?
Absolut richtig. Das würde ich sofort reformieren in diesem ganzen Studienwesen. Ich hatte das Glück, dass ich in so einen Lostopf gefallen bin, wo ich gezogen worden bin und dann ein Vorstellungsgespräch bekommen habe. Und mein Vater war Kinderarzt, der hat immer gesagt, mach keine Medizin. Aber ich wusste nichts anderes. Das war das, was ich fand ich toll. Mein Vater hatte noch ein Labor, hat Blut ausgestrichen, ich habe mir die Zellen angeguckt durchs Mikroskop. Und dieser Geruch von Äther und so fand ich super. Ja, und dann habe ich dieses Vorstellungsgespräch gehabt und da habe ich denen scheinbar damals schon leidenschaftlich erzählt, was ich... Und dann haben die mir sofort diesen Studienplatz gegeben und ich habe nicht eine Prüfung, ich bin nicht durch eine Prüfung gefallen, weil ich Lust dazu hatte.
So.
Und so gibt es ganz viele Menschen da draußen, genau, die keinen Studienplatz bekommen. Ich war so eine schlonzige Schülerin. Ich habe halt immer Sport gemacht. Aber man entwickelt sich ja im Verlauf und wenn man eine Passion hat, wenn man Lust zu was hat, dann muss man die Chance bekommen.
Das ist doch eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich nicht verstehe. Es gibt so viele Menschen, die gerne Medizin studieren würden. Denen werden so viele Steine in den Weg gelegt. Die gehen dann nach sonst wohin und studieren da, bleiben dann unter Umständen an diesen Kliniken vor Ort und fehlen uns hier. Susanne, so schön, wenn du von deinem Job erzählst. Wahnsinnig spannend. Dankeschön.
Danke dir.
Spannend, wahnsinnig spannend. Es ist ja immer irgendwie interessant, in das Berufsleben, in den Alltag, in den Berufsalltag von anderen Menschen zu blicken. Und wenn das in so einem Fall eine Ärztin ist, die am OP-Tisch steht und mit anderen Ärzten, was wir eigentlich nur aus Arztserien kennen, Leben rettet. Denn, also ich fand es jetzt gerade unheimlich interessant. Schön, dass ihr zugehört habt. Falls ihr auch ein paar Top-Stories habt aus dem Bereich Krankenhaus, Pflege, lustige Geschichten, traurige Geschichten, besondere Geschichten, schreibt mir die sehr gerne bei Instagram oder eine Mail an hey@mwiemarlene.de. Mich interessieren eure Geschichten. Ich freue mich immer sehr über alle Rückmeldungen, die ich so wahnsinnig toll bekomme. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Ja, kommentiert doch gerne mal unter dieser Folge, was euch besonders gefallen hat, was euch für ein nächstes Gespräch, was in eine ähnliche Richtung geht, nochmal interessieren würde und eure Gedanken zu dieser Podcast-Folge, zu diesem Gespräch mit Susanne Jakin. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich danke Susanne sehr für dieses intime, tolle, offene Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann.